Guten Morgen miteinander. Ich möchte euch von meiner Seite auch herzlich begrüßen. Und ich habe gerade noch mal eine Mitteilung. Vor einigen Minuten hat mir Ida gesagt, dass der Walter Roth auch gestern heimgegangen ist, im Alter von 87 Jahren. Er ist ja im Altersheim Reute, also Rüti, gewesen. Und hat wohl Mühe mit dem Schnaufen gehabt. Ich habe mich immer gefreut, wenn er da vorne gesessen ist. Oft mit der Ida zusammen sind in der Seniorennachmittag gekommen und er ist immer voll dabei gewesen. Beim letzten Mittag, wo wir mal hatten, drinnen, hat er mir fast sein ganzes Leben erzählt und das war so eindrücklich gewesen. Ja, weiter weiß ich noch nicht, wie es geht mit der Beerdigung, da werden wir dann vielleicht noch hören. Mein Thema heute Morgen, Prüfungen des Glaubens und Gottes Treue. Ich habe die Angewohnheit, dass ich Predigten ziemlich lang im Voraus fertig mache. Ich habe noch ein paar externe Einsätze in dem Herbst. Und das ist eine, die vor einigen Tagen gerade fertig geworden ist. Ich weiß nicht, ich habe einfach keine Ruhe gehabt, bevor die nicht einfach fertig ist. Und ich habe gefunden, so eine seelsorgerliche Predigt passt jetzt ganz gut in unsere Situation. Das ist 1. Korinther 10, 11 bis 13, der Text. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Ein sehr interessanter Text habe ich gefunden und ich musste an ein Buch denken, wo ich gelesen habe, zielstrebig mit SCH geschrieben, mit Gott ins Ziel. Autor Steve Farrar in den USA hat Untersuchungen angestellt, wie Personen des Glaubens in der Vergangenheit und aus der Bibel gestartet sind und wie sie ihren Lauf beendet haben. Das Resümee dieses Buches, im Leben als Christ zählt nicht, wie man startet. Es kommt darauf an, wie man den Lauf vollendet. Und seine Untersuchungen ergeben, dass von 10 Gestarteten ein einziger gut vollendet hat. Das hat mir enorm zu denken gegeben. Im Durchschnitt von 10 einer. Genau das ist auch das Anliegen von Paulus, der diese Zeilen an die Korinther schrieb. Er erinnert sie an das Volk Israel, das gegen Gott murrte, an den Aufstand der Rotte Korah gegen Mose und Aaron, und auch, dass sie versucht waren, damals nach dem Auszug Ägyptens wieder umzukehren in die Knechtschaft, die sie doch viele Jahre als mühsam erlebt hatten. Paulus sagt, solches widerfuhr jenen als Vorbild und sollte ihnen und uns heute eine Warnung sein, als die Generation, auf welche das Ende der Welt gekommen ist. auf welche das Ende der Welt gekommen ist. Gemeinde Jesu lebt in einer Zeit, in der letzten Zeit, im letzten Zeitalter vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und die Korinther waren überzeugt davon, dass sie sicher im Glauben stehen. Doch Paulus warnt sie, indem er ihnen die Geschichte des Volkes Israel vor Augen hält. Was damals mit unseren Vorfahren geschah, ist eine Warnung an uns, sagt er in diesem Kapitel in Vers 6. Und hier in Vers 12 heißt, wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Die Bibel warnt immer wieder, das Neue Testament im Besonderen, vor Selbstüberschätzung. Paulus muss die Korinther darauf aufmerksam machen, dass ihre Standfestigkeit noch nicht der letzten Versuchung ausgesetzt war. Denn schon in Bezug auf menschliche Versuchungen wurde deutlich, wie wackelig ihre vermeintliche Standfestigkeit ist. Menschliche Versuchungen, das waren damals und vielleicht heute noch immer Verführungsversuche falscher Lehrer. Ich denke auch, wie heute die Bibel, das Wort Gottes, verdreht wird und liberal ausgelegt wird. Das ist eine Gefahr und wir müssen den Geist um den Geist der Unterscheidung beten, dass wir das erkennen. Versuchungen, die aus unserer eigenen natürlichen Art aufsteigen, Selbstruhm, Aufgeblasenheit, Verachtung der Schwachen, Rechtshändler und sogar natürlich bis zur Unzucht oder zumindest deren Duldung in ihrer Mitte. Barclay hat es unter anderem auch so ausgelegt, wir betreiben Götzendienst nicht mehr in der alten Form, aber Versuchung kann auch da sein, wo wir unsere ganze Zeit, all unser Denken und unsere Kraft verschwenden, zum Beispiel Sport und Hobby. Dann beten wir das Werk unserer Hände mehr an als den lebendigen Gott. Ich sage nicht, man soll keinen Sport oder kein Hobby betreiben, das ist schon gut. Aber es geht immer wieder auch um den Stellenwert, den wir diesen Dingen einräumen. Paulus wirft dann diese Frage zwischen den Zeilen auf, was wird denn erst geschehen, wenn die geballten Angriffe der Mächte, die eben nicht nur menschlich sind, die gegen Gott sind, auf euch einstürmen? Paulus redet von Angriffen von Mächten, die gegen Gott sind. Man redet allgemein nicht gern über das Problem Versuchungen oder Prüfungen. Man hat Angst, gerade dann, wenn man mit ansehen muss, wie andere in Versuchungen sozusagen untergehen. Versuchung in der Bibel hat immer mit unserer persönlichen Beziehung zu Gott zu tun. Das ist ein Grundsatz. Menschen sind ständig zum Abfall von Gott versucht, angefochten. So wie wir das auch im Leben von selbst von Jesus finden, als er am Anfang seines Dienstes von Satan versucht wurde. Matthäus 4,1. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Es heißt hier nicht, dass sich Jesus in die Wüste zurückgezogen hat, um ein Versteck zu finden, wie das manche auslegen, und dann hat ihn der Teufel doch noch gefunden. Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und er kämpfte im Willen Gottes gegen den Versucher und siegte gegen ihn. Die Ziele der Versuchung gehen meistens in diese Richtung. Abkehr von Gottes Willen, Abkehr von Gottes Wort, von der reinen, unverfälschten Milch seines Wortes, Abkehr vom Kreuz, Misstrauen, das sich gegen Gott richtet, sollte Gott das wirklich so gemeint haben, wie es da steht? Das hat schon die altböse Schlange am Anfang gesagt. Abkehr gegen sein Wort, das muss man doch nicht mehr so wörtlich nehmen. Das sind auch heute die gleichen Ziele des Versuchers wie damals. Und wenn Paulus die Korinther und uns heute hier ermahnt, dann tut er das nicht, ohne ihnen und uns einen kräftigen Trost zu geben. Er richtet unseren Blick auf den lebendigen Gott. Es geht ihm um eine grundlegende Änderung der Blickrichtung. Eine andere Perspektive, ein überaus wichtiger Punkt in Versuchungen. Paulus nennt in unserem Bibeltext drei konkrete, tröstende Ermutigungen. Die erste ist diese: Gott ist treu. Elberfelder übersetzt: Gott aber ist treu. Das Aber Gottes, was auch immer geschieht, denke daran, dass Gottes Wesen ein Wesen der Treue ist. Griechisch Pistos, von Treue oder Untreue, kann man nur reden, wo ein persönliches Verhältnis besteht. Treue hält man einer Person. Vom Hebräischen her ist einer gemeint, der festhält. Gott ist der, der dich und mich festhält. Gefühle können trügen. In einer angefochtenen Lebenssituation kann das Gefühl aufkommen, in einem luftleeren Raum schutzlos allen Angriffen ausgesetzt zu sein. Man fühlt sich allein und dazu denn auch noch ziemlich ohnmächtig. Ich habe Karl Albietz gut gekannt. Er war ungefähr mein Jahrgang oder ist ungefähr mein Jahrgang. Ein begnadeter und bekannter Pastor bei Krishona und im Bund FEG. Und er hat dieses Gefühl, das er selbst einmal so durchlebte, so beschrieben. Es ist, wie wenn ein Fisch aus dem Wasser gezogen und an Land liegen gelassen wird. Das muss man sich vorstellen. Durchkreuzte Pläne, nicht erhörte Gebete waren für ihn der Auslöser für eine schwere Krise. Glaubenskrise. Gott war für ihn in weite Ferne gerückt. Aber hier heißt es: Aber Gott, er ist treu. Treu sein hat von seiner Bedeutung aber damit zu tun, einem nahe zu sein. Oder wo die Nähe fehlt, sie immer wieder zu suchen. Gott will dir nahe sein. Das hat er in Jesus Christus unter Beweis gestellt. Jeremia bekennt: Deine Treue, Gott, ist groß. Paulus sagt am Anfang seines Briefes den Korinthern: Gott ist treu. Er hat euch berufen in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Da ist ziemlich direkt die Frage: Wie lebst du, wie leben wir diese Beziehung zu Jesus Christus? Leben wir in seiner Gegenwart? Beziehen wir ihn ein? Darf er in unserem Leben regieren? In der Offenbarung wird Jesus der treue Zeuge genannt. Und später in Bezug auf sein zweites Kommen in Kapitel 19 wird von ihm berichtet, als von dem, der auf dem weißen Pferd sitzt, sein Name: treu und wahrhaftig. Gott ist treu. Er ist der, der mich festhält, der dich festhält, der uns nahe ist. Das gibt Fundament. Darauf kann man stehen. Zweitens, dieser Gott lässt nicht zu, dass es unsere Kraft übersteigt. Das heißt, die Versuchungen, mit denen wir konfrontiert werden, gehen nicht über das hinaus, was wir ertragen können. Das ist eine Verheißung. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass wir diesen Verheißungen gerne misstrauen. dieser Verheißung gerne misstrauen. Es gibt Zeiten in unserem Leben, wo wir den Eindruck haben, dass uns der Sturm zudeckt, wo der Druck unerträglich wird. Habt ihr vielleicht auch erlebt. Ich denke da zum Beispiel auch an die Jünger. Auch sie mussten diese Erfahrung machen. Sie saßen im Boot und sie hatten den Auftrag, Jesus schon mal ans andere Ufer vorauszufahren. Und was geschah? Jesus blieb noch zurück und dann kam der Sturm. Am Anfang hieß es noch ziemlich lapidar, der Wind war ihnen entgegen. Wenn uns der Wind entgegen ist, kommen wir schnell in eine Krise. Und dann wurde es Nacht. Es begann zu stürmen. Die Wellen gingen hoch, das Ufer war noch weit entfernt. Und es war äußerst schwierig, vorwärts zu kommen. Die Bemühungen beschränkten sich darauf, über Wasser zu bleiben. Und dann geschieht genau das, wovor man Angst hat. Wir gehen unter. Und Jesus, wo war denn er, ihr Meister, der ihnen den Auftrag gegeben hatte? Er betete für sich allein. Hat er etwa seine Jünger vergessen? Hat er nicht gesehen, dass sie in Seenot sind? Wie der See aufgewühlt ist, wie ihre Seelen mittlerweile genauso aufgewühlt sind? Markus, der Evangelist Markus, berichtet uns ein Detail, das die anderen Evangelisten so nicht beschreiben. Markus schreibt, als Jesus sie sah, die Jünger, beim Rudern Notleiden sah. Ich weiß nicht, wieso Markus das weiß, aber es ist im höchsten Maß tröstend. Obwohl Jesus doch auf dem Berge war, um zu beten, obwohl es Nacht war, sieht er seine Jünger notleiden und kämpfen. Und er handelt. Wie? Er kommt zu ihnen. Er kommt. Aber er kommt erst in der vierten Nachtwache. Die Juden rechneten meistens mit 3 Nachtwachen. Die vierte erstreckte sich von 3 bis 6 Uhr morgens. In der letzten Nachtwache kommt Jesus. Manchmal hat Gott Zeit, viel Zeit. Und er schweigt zu unserer Not. Und dann denken wir, jetzt geht es über meine Grenze des Zumutbaren. Not und Angst gehen auch an Christen nicht spurlos vorbei. Wir haben auch keinen Generalanspruch auf einen leidenslosen Verlauf unseres Lebens. Aber wir sollen das wissen, egal wie es aussieht. Gott ist treu und er kennt deine und meine und unsere Situation. Und er will uns seine Gnade schenken. So wie Jesus zu den Jüngern kommt, gerade dann, als die Not am größten war. Und jemand hat gesagt, wo die Not am größten ist, da ist Gott am nächsten. Nach Stunden der Not, des Ausharrens, kommt Jesus, um seinen Jüngern zu begegnen. Und er kommt nicht mit zeitgemäßen Mitteln. Daran ist Jesus nicht gebunden. Er geht auf dem See. Und wenn man bedenkt, dass die Jünger schon fast die ganze Nacht gerudert sind, diese Wegstrecke macht Jesus zu Fuß, auf dem Wasser, bei Sturm und bei hohen Wellen. Jesus kommt auf göttlich einmalige Art und Weise. Er begegnet den Jüngern da, wo sie ihn nicht vermuten, draußen im Sturm. Und sie, die Jünger, sie sahen nur die Not. Sie sahen die Bedrohung des Meeres. Sie sahen die hohen Wellen. Und sie fürchteten sich, als sie eine Gestalt sahen und meinten, es sei irgendein Gespenst. Sie waren nicht vorbereitet auf das Eingreifen und Kommen ihres Herrn. Obwohl sie schon einmal erlebt hatten, dass Jesus Macht hatte über die Naturgewalten. Aber jetzt waren sie nicht darauf gefasst. Neigen wir nicht schnell dazu, seine Hilfe einzugrenzen? So nach unseren eigenen Maßstäben. Aber Jesus ist größer, viel größer. Es mag sein, dass er nicht immer auf so spektakuläre Art und Weise eingreift, aber es ist zugleich wahr, dass der Glaube nicht der Spielball eines unbekannten Schicksals ist, wie das Spurgeon formuliert hat, sondern dass Gott treu ist und dass er uns nicht aus den Augen verliert, dich und mich nicht. Es ist eine Tatsache, die viele gereifte Christen bezeugen. Der Weg zur geistlichen Reife in unserem Leben führt sehr oft über solche Erfahrungen, Tiefen- und Leiterfahrungen. Gott gibt seine Gnade nicht bereits vor der Versuchung, sozusagen im Vorschuss. Er baut die Brücke erst, wenn wir vor dem Fluss stehen, vor dem reißenden Fluss. Das bekannte auch Karl Albertsen in seiner Krise. Er sagt, es kam der Tag, da ich predigen sollte. Ich bin kein Schauspieler und konnte nicht so tun, als ob ich stand vor den Leuten, berichtet er. Und er redete. Es redete, nein, sagt er, er redete. Diese Erfahrung, dass der Herr auch dann da ist, wenn ich gar nichts fühle von seiner Macht, hat diese schwere Wegstrecke zu einer ganz wichtigen Erfahrung gemacht. In Hebräer 2 und 4 gibt es zwei Verse, die davon reden, dass Jesus dies alles auch durchlebt hat und dass er denen hilft, die es durchleben. Und dass Jesus uns versteht in diesen Situationen. Jemand hat einmal gebetet, ich weiß nicht, wer es war, ich habe dieses Gebet aufgeschrieben. Herr, lehre mich, alles, was mir begegnet, mit der festen Überzeugung zu akzeptieren, dass nichts gegen deinen Willen geschehen darf. Ich muss nicht unbedingt sehen, wozu es dient oder wie und wo eine bestimmte Not etwas Positives auslöst. Es bedeutet schon Frieden, dir alles zu überlassen und dich zu bitten. Tu mit mir, was du willst, überall und zu jeder Zeit, damit dein Name verherrlicht wird. Aus diesem Gebet spricht so ein ermutigender, tiefer Glaube. Und es regt zum Nachdenken an. Dieser Beter wusste sich völlig geborgen in der Hand seines Herrn. Und er fand seinen Frieden trotz allem, was er nicht verstand und was er noch nicht einordnen konnte. Jesus will uns helfen, die kleinen und großen Leiden anzunehmen. Mit dem Blick auf die ewige Vereinigung mit ihm. Die Tränen werden einmal aufhören. Aber die Liebe zwischen ihm und uns, zwischen dir und mir und ihm, diese wird bleiben. Und diese Liebe erfahren wir in vermehrtem Maß schon jetzt, wenn wir Not leiden oder einen steinigen Weg geführt werden. Erstens, Gott ist treu. Zweitens, er versucht uns nicht über unsere Kraft hinaus. Und drittens, Gott schafft den Ausgang. Er wird euch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Gemeinde Jesu lebt im letzten Zeitalter dieser Welt. Das geht aus dem Predigttext hervor. Mit Jesus hat Endzeit oder Vollendung begonnen. Und ich glaube, es ist uns allen klar geworden, dass die Zeit fortgeschritten ist. Biblische Prophetie erfüllt sich hautnah, zusehends. Das heißt aber auch, dass die Versuchungen für die Glaubenden zunehmen werden. Denn auch der Böse rüstet sich zur Verhinderung der Vollendung. Er greift nicht nur Personen, er greift auch Gemeinden an. Und Paulus zeigt diesen Weg auf, den Korinthern dem zu vertrauen, der treu ist. Diese Treue hat Gott im Besonderen unter Beweis gestellt in Jesus Christus, seinem Sohn, den er für uns hingegeben hat. Immanuel, Gott mit uns. Er hat die trennende Macht der Sünde durchbrochen, indem er unser Gericht an seinem Sohn vollzog. Und Jesus, der den Tod überwunden hat, sagt, Siehe, ich bin bei euch heute und morgen und übermorgen, alle Tage, alle Tage. Auch wenn ich gar nichts spüre von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziel auch durch die Nacht. Ein wunderschöner Liedvers. Es ist gut, sich in solchen Zeiten daran zu erinnern, Gott ist mit uns und Gott ist auch für uns. Das hat Paulus den Römern geschrieben und sagt zugleich, es gibt keine Macht, die etwas dagegen ausrichten kann. Gott wird das angefangene Werk in uns auch in dir vollenden. Das ist eine Verheißung, auf die ich mich immer wieder stütze und die ich meinem Vater im Himmel im Namen Jesu immer wieder vor Augen halte. Du wirst es tun, mein Vater, und du tust es da, wo meine Kräfte am Ende sind. Und der treue Gott macht der Versuchung so ein Ende, dass wir sie ertragen können. Das hört sich so an, als ob es unsere Kraft nicht übersteigt. Ja, so steht es hier. Und wenn ich das so verkündige, dann fällt mir das auch überhaupt nicht leicht. Ich muss Gottes Wort aber so weitergeben, wie es dasteht. Aber gleichzeitig bekenne ich, dass ich Gott einige Male in meinem Leben das Gegenteil gesagt, ja schon fast im Gebet herausgeschrien habe. Und ich schäme mich auch nicht, das zu bekennen, denn ich befinde mich in guter Gesellschaft, wenn ich die Psalmen lese. Weiß nicht, wie es dir gegangen ist in solchen Situationen. Dranbleiben bei Gott, auch in finsteren Zeiten der Versuchung, ist kein Kinderspiel. Jakob hat die ganze Nacht mit Gott gerungen und daran festgehalten, ich lasse dich nicht los, du segnest mich denn. Das, was uns die größten Probleme macht in diesen Lebenssituationen, ist der Umstand, dass wir den Sinn, der dahinter steht, zu dieser Zeit noch nicht sehen. Wir wollen alles erklären, möglichst auch beherrschen und verstehen. Und dann kommen eben trotzdem die Zweifel. Wo ist Gott? Warum geschieht mir dies? Warum lässt er es so weit kommen? Im Alten und im Neuen Testament finden wir deshalb immer wieder Menschen, die in solchen Situationen verzweifelt waren. Deborah hat ja einige aufgezählt heute Morgen. Dann heißt es, dass sie ihre Kleider zerrissen. Ein Ausdruck der Verzweiflung. Lawrence Crabb zeigt hierzu auf. Interessanterweise befahl Gott jedoch einer Menschengruppe, in Notfällen und Umständen niemals Kleider zu zerreißen. Wer war das? Welche Menschengruppe ist hier gemeint? Die Priester. Ihre Kleider waren nach der Anweisung Gottes auch so genäht, dass sie sich nur schwer zerreißen ließen. So finden wir Könige und andere führende Männer, die haben ihre Kleider zerrissen im Zorn, aber keine Priester. Es gab eine einzige Ausnahme, Gotteslästerung. Die Antwort hierauf liegt in einem Vorrecht, das eben nur Priester genossen. Im Alten Testament hatten nur Priester Zugang zum Heiligtum der Stiftshütte und des Tempels. Und dieses Vorrecht der Gegenwart Gottes, das so nur die Priester hatten, steht im Zusammenhang mit dem Verbot an sie, ihre Kleider nicht im Zorn zu zerreißen. Das Zerreißen der Kleider bedeutet, wie erwähnt, tiefe Verzweiflung über eine persönliche Katastrophe. Damit wird klar, jemand, der die unmittelbare Gegenwart Gottes treten kann, darf niemals verzweifeln. Dieses Vorrecht haben wir heute als Kinder Gottes. Anders formuliert, wer um Gottes Gegenwart in seinem Leben weiß, kann durch nichts zur Verzweiflung gebracht werden. Hätte ein Priester aus persönlichen Gründen seine Kleider zerrissen, so hätte das bedeutet, dass es im Leben Probleme gab, die Gott nicht lösen kann. Und das war nicht wahr, das ist nicht wahr. Der Gott der Liebe, der Gott der Ewigkeit, der unendliche persönliche Gott, der zugleich im Herzen seiner Kinder wohnt und allmächtig über unsere Geschicke regiert, kann jede Situation meistern, auch deine. Nichts trifft ihn unvorbereitet. Seine Kraft ist jedem Problem gewachsen. Es gibt kein Ereignis, in dem seine Gnade nicht genügen würde. Lass dir an meiner Gnade genügen. Wer immer sich direkt an diesen Gott wenden kann, darf nicht verzweifeln. Jedes Mitglied am Leib Christi ist zugleich Priester Gottes. Nachzulesen in 1. Petrus 2, Vers 51. Wir haben das Vorrecht von Priestern, direkt in die Gegenwart des Herrn zu kommen. Und deshalb dürfen wir unsere Kleider nicht zerreißen, das heißt nicht verzweifeln. Sobald uns ein Ereignis in die finstere Nacht der Verzweiflung zu stürzen droht, sind wir aufgerufen, unser priesterliches Recht auszuüben und vor den Gnadenthron Gottes zu treten. Eine erstaunliche Gnade. Wir hätten es verdient, für jede Sünde zur Rechenschaft gezogen zu werden. Stattdessen versieht der ewige Hohepriester Gottes uns mit seiner Gnade, mit seiner Kraft, vertritt uns vor dem göttlichen Richter und wir werden freigesprochen. Quintessenz: Ich vertraue Gott, weil er treu ist, weil er der ist, der mich festhält, weil er mir nahe ist, weil er mich sieht und handelt, er Immanuel, Gott mit uns ist und weil er für mich ist. Frage: Wie kann das tragfähig werden in deinem Leben, damit der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt, auch dann zum Tragen kommt? Dass dieser Friede Gottes nicht eine Theorie ist, haben viele Gläubige vor uns mit ihrem Leben bezeugt. Das Maß deines Seelenfriedens hängt in erster Linie von deiner sehr persönlichen Beziehung zu diesem Gott ab. Und hier steht an allererster Stelle das Gebet, die Zwiesprache mit deinem Gott, deine Kommunikation mit Gott. Nicht etwa, weil es eine beruhigende Wirkung hat, die hat es vielleicht auch, sondern weil wir es mit einem Gott zu tun haben, der Gebet erhört. Auch wenn er es nicht immer so direkt erhört, wie wir es uns vorstellen, gibt es im Gebet Veränderung. Das habe ich oft genug erlebt. Im Gebet vor deinem Gott wirst du verändert. Veränderung deiner Haltung, deiner Perspektive und deiner Person von innen her. Das ist wie wenn du unter der Dusche stehst und dich erfreust an dem erquickenden, lebendigen Wasser, das über dich geht. Sicher habt ihr auch schon einmal sterbenskranke Christen besucht. Woher kommt es zum Beispiel, dass wir nach einem Besuch bei diesen Geschwistern, die in einem ernsten Leiden stehen, oft sterbenskrank sind, dass wir nachher innerlich gestärkt sind? Es kommt daher, weil wir mit einem Christen zusammen waren, der spürbar in der Gegenwart Gottes lebt und von daher seine Kraft bezieht. Er hat gar keine andere Möglichkeit. Die Bibel verfolgt nicht in erster Linie das Ziel, uns über alles ein erschöpfendes Verständnis zu vermitteln. Es geht um etwas ganz anderes. Ganz sicher hätte Gott uns mehr sagen können über dieses Thema. Und mit Sicherheit werden wir einmal mehr darüber erfahren. An jenem Tag, von dem Jesus sagt, dass wir keine Fragen mehr haben. Gott aber ist weniger daran interessiert, all diese unsere Fragen zu beantworten, als daran, dass wir ihm treu sind, du und ich. Dass wir im Glauben, im Vertrauen zu ihm hin wachsen und dass ein tiefes Verlangen in unseren Herzen vorhanden ist, vielleicht wieder neu geweckt wird nach seiner Gegenwart, die Spuren in unserer Persönlichkeit und in unserem Leben prägen. Ich schließe mit diesem Bibelvers. Ich bin überzeugt, oder ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in dir, in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi, der Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich möchte mit uns beten. Wo ist ein Gott so wie du? Das singen wir oft, Herr. Und wir müssen es bekennen, wenn wir in dein Wort hineingehen und dich besser kennenlernen, dass wir mit Ehrfurcht vor dir stehen und bekennen, wo ist ein Gott so wie du, der uns so sehr liebt. Ergreife du uns neu von innen her, unsere Herzen, unser Leben, unsere Persönlichkeit, dass wir gestärkt durch deinen Geist den Weg des Glaubens und den Weg deiner Gemeinde in deiner Gegenwart und der Ehrfurcht vor dir und miteinander gehen dürfen. Ich danke dir, dass deine Gnade mit uns ist, und ich bete für jedes, das hier ist, und für die, die verhindert sind. Und ich danke dir für deine Treue. Amen.